Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch alle hier wiederzusehen in der zweiten Jahreshälfte nach der Sommerpause. Ganz besonders freue ich mich heute, euch zu sehen, gerade nach dieser langen Pause. Für mich lang, 4 Wochen ist wirklich sehr lang. Mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor der Kirche für Siegen und ihr habt das in dem Video schon gesehen. Das ist quasi unser Jahresthema, unsere Jahresvision für 2025, Fokus Jesus. Und ich finde, wenn man das so sagt, Fokus Jesus, ist es eigentlich relativ normal. Eigentlich sollte jede Kirche, jede Gemeinde das ganze Jahr immer eigentlich alles drauf auszurichten, uns auf Jesus zu fokussieren. Aber ich finde das so schön, weil in dem Video das nochmal klar gesagt wird, was wir unter diesem Thema Fokus Jesus meinen auch. Was der Dennis zum Beispiel gesagt hat, wir werden sowieso beeinflusst. Irgendwas prägt uns sowieso. Die Stadt prägt uns, Siegen prägt uns, Deutschland prägt uns, alles. Unsere Freunde prägen uns, unsere Familie prägt uns. Die Frage ist nur, von wem lassen wir uns prägen auch? Und dieser Fokus darauf zu richten, dass wir uns prägen lassen wollen von Jesus. Und das bedeutet, wir wollen schauen, wer ist Jesus, was hat Jesus getan und wollen dann das Konzept, was damals schon das Schüler-Rabbi-Konzept, was damals schon so war, die Schüler sind dem Rabbi immer hinterhergelaufen, sie haben quasi mit ihm zusammen gelebt und durch das gemeinsame Leben haben sie gesehen, wie er handelt und sind so geworden, dadurch, dass sie mit ihm zusammen unterwegs waren, sie wurden wie er und haben so gehandelt wie er. Und das ist unsere Vision für 2025, dass wir uns darauf fokussieren wollen, wer ist Jesus, was hat Jesus getan? Und wir wollen dadurch, dass wir bei ihm sind, so zu werden wie er und Dinge tun, die er auch getan hat. Und das haben wir dieses Jahr auch schon in unterschiedlichen Predigtserien hat man das gesehen. Wir haben angefangen das Jahr mit Leben in Beziehung. Wir alle leben in Beziehung, ja, egal ob es eine freundschaftliche Beziehung ist, eine Vater-Sohn-Beziehung ist oder mit einem Ehepartner. Wir leben in Beziehung. Und wie können wir vergeben? Wie können wir Jüngerschaft in Familie leben? Oder wie leben wir überhaupt Freundschaften? Das war der Start quasi damit so, da auch zu schauen, wie hat Jesus das getan auch. Die nächste Reihe war anbetend leben. Ganz interessant, weil ganz viele Themen eigentlich heute schon bei den Liedern Thema waren. Römer 12 schreibt Paulus, dass wir unser Leben hergeben als ein lebendiges Opfer und damit Gott die Ehre zu geben, das ist der wahre Gottesdienst, sagt er. Also quasi unser ganzes Leben ist eine Anbetung und ist ein Gottesdienst. Egal, ob ich zur Arbeit gehe oder ob ich hier in der Kirche diene, ob ich einkaufen gehe, mein ganzes Leben ist erfüllt und ist eine Anbetung Gottes. Alles, was ich tue, ist ein Gottesdienst, soll ein Gottesdienst sein. Oder auch Thema Finanzen oder wie ich in der Stadt lebe. Und geendet haben wir die erste Jahreshälfte mit der, also wenn wir sagen, wir fokussieren uns auf Jesus, dann dürfen wir natürlich die wichtigsten Worte, die wichtigste Predigt nicht vergessen, und zwar die Bergpredigt, zu schauen, warum hat Jesus überhaupt die Bergpredigt gepredigt und ist dieser Start des Königreichs Gottes ist und er vermittelt eine Kultur des Königreiches. Ja, es sind nicht ethische, moralische Dinge, die wir tun müssen und sollen, sondern er vermittelt uns die Kultur, wie sie herrscht im Reich Gottes. Und er sagt mit der Bergpredigt auch, dass Reich Gottes nicht bei den Pharisäern, Schriftgelehrten anfängt, sondern bei jedem Einzelnen von uns anfängt. Und jetzt, zweite Jahreshälfte, wir haben in der ersten Jahreshälfte viel geschaut, was hat er getan, was hat Jesus gesagt, und in der zweiten Jahreshälfte wollen wir starten mit einer Predigtserie, die mehr sich drauf fokussiert und mehr schaut, wer überhaupt Jesus ist. Ich kann nur jemandem nachfolgen, wenn ich auch weiß, wer das ist. Also ich habe Schreiner gelernt, Tischler, und ich würde nie bei jemandem in eine Lehre gehen, in eine Schreinerlehre, wenn das ein Fliesenleger ist und würde sagen, ich will die Schreiner werden. Sondern ich muss die Person wissen, wer ist diese Person überhaupt. Und wir sagen, wir wollen das Leben Meister, vom Meister des Lebens lernen. Ja, und dann wollen wir auch schauen, wer ist Jesus? Ist er der Meister des Lebens? Und wie wir das machen wollen, wir wollen ins Johannesevangelium schauen. Und am besten ist immer nicht zu schauen, was über Jesus gesagt wird, sondern was Jesus selber über sich sagt, wie er sich selber vorstellt. Ja, und das sind in die sogenannten Ich-Bin-Worte, 7 Worte, eine Stimme, und die im Johannesevangelium stehen, wo Jesus sich selber mit Ich Bin vorstellt. Warum das relevant ist, schauen wir gleich noch, warum ausgerechnet Ich Bin. Und der Start ist Johannes Kapitel 6. Wir müssen leider sehr kalt reinstarten. Jesus ist dort unterwegs mit einer Menschenmenge. Er unterhält sich mit einer Menschenmenge in Kapernaum an einem Ort am See. Und eine große Menschenmenge folgt diesem Jesus und kommt zu ihm. Und dann schauen wir in eine Unterhaltung rein. Johannes 6, Abvers 26 ist das. Eine Unterhaltung. Und man merkt an diesen den Leuten, die Jesus suchen oder die Jesus nachlaufen, dass sie auf der Suche sind. Sie suchen nach Gott und sie suchen, wollen wissen, wer dieser Jesus ist. Und kurz literarischer Kontext, Johannes Kapitel 6 fängt an mit der Speisung einer großen Menschenmenge. Das heißt, die Leute, die jetzt zu Jesus gekommen sind nach Kapernaum, sind teilweise auch die gleichen Leute, jetzt nicht alle 7.000, 8.000, aber eine große Menge, die vorher das Wunder gesehen hat, wie Jesus 5 Brote und 2 Fische genommen hat und damit eine große Menschenmenge Essen gegeben hat, satt gemacht hat, sage ich mal. In der Bibel steht, dass 5.000 Männer da sind, aber man sagt halt, dass es nur Männer sind, und man geht dann davon aus, dass halt Frauen und Kinder halt nochmal 3.000, 4.000 Menschen mindestens mehr sind. Ja. Also als würde das auch einen Unterschied machen, ob ich jetzt 5.000 füttere, zu essen gebe oder 8.000. Aber es ist eine sehr, sehr große Menschenmenge. Und die Leute haben das Wunder gesehen und dann sehen sie, Jesus geht weg. Dann läuft er zwischendrin noch auf dem Wasser in Kapitel 6. Und dann kommt er auf der anderen Seite des Sees an. Und die Menschenmenge möchte zu diesem Jesus, der dieses Wunder getan hat. Warum möchten sie dahin? Weil sie wissen wollen, wer dieser Jesus ist. Wenn wir in der Bibel schauen, das Neue Testament, zwischen dem Neuen und dem Alten Testament gibt es eine Zeit, das sind 400 Jahre, wo Stille war von Gott. Vorher lesen wir von den Propheten und von den Schriftgelehrten, lesen wir ganz viele Wunder, die Gott getan hat. Und dann gibt es eine Zeit der Stille. Und das Volk Israel sehnt sich nach Gott und ist auf der Suche nach Gott. Und da sehen sie einen Mann, der ein Wunder tut, und dann laufen die dem hinterher und wollen wissen, wer bist du denn? Ja, bist du der Sohn Gottes? Wusstest du überhaupt, wer du bist? Oder wer bist du? Bist du wirklich der Sohn Gottes? Sie forderten einen Beweis auch. Ja, also ist ja auch klar, auch in unserer heutigen Zeit leben wir in einer Zeit, wo wir Beweise wollen. Ich habe die Woche gelesen oder gehört, dass es während der Corona-Zeit, ich sage den Ort nicht, aber eine Region in Deutschland sich dagegen gewehrt hat, einen 5G-Mast aufzustellen, weil der Corona überträgt. Die einen sagen jetzt, du musst mir das erstmal beweisen, dass es kein Corona überträgt. Und die anderen Leute würden erstmal sagen, musst mir erstmal beweisen, dass dieser 5G-Mast, 5G ist quasi ein Handynetz, überhaupt Corona überträgt. Also, und in England gibt sogar Menschen, die einen angezündet haben, weil sie gesagt haben, der überträgt etwas. Aber wir wollen Beweise haben. Bevor ich sowas mache, will ich erstmal wissen, du musst mir erstmal das Gegenteil beweisen, dass Corona tödlich ist oder dass Corona nicht tödlich ist. Die beiden Extremen dann, ja. Wir fordern Beweise auch. Du musst mir erstmal beweisen, oder woher willst du überhaupt wissen, dass die Erde eine Scheibe ist? Und ihr denkt, wir sind in einer aufgeklärten Welt. Wer glaubt denn noch, dass die Erde eine Scheibe ist? Sehr viele Menschen glauben das. Ob das richtig ist, keine Ahnung. Müsst mir jetzt mal beweisen, ob das so ist. Was steckt hinter 9-11? Oder gab es die Mondlandung wirklich? Wir brauchen Beweise. Wir wollen klare Beweise. Und in der Zeit von KI und künstlicher Intelligenz ist es noch schwieriger, überhaupt zu wissen, wie man etwas beweisen kann. Ja? Weil selbst bei der Mondlandung wird vorgeworfen, dass das Videomaterial gespielt ist. Und das ist schon ein paar Jahre her, ohne KI. Und vielleicht kennst du das, wenn du dich auch mit Menschen unterhältst über deinen Glauben. Ja, du sagst, du gehst in die Kirche, du glaubst an Gott, du glaubst an Jesus. Und dann, sowas bei mir am Anfang, wo Leute dann gesagt haben, ja, du musst mir das erstmal beweisen. Wie kannst du das denn beweisen, dass Mose ein Meer geteilt hat? Ja, kann ich nicht beweisen. Wie kannst du mir denn Gott beweisen auch? Und so waren die Menschen dort auch auf der Suche nach Beweisen. Sie waren auf der Suche nach Wahrheit. Und genauso sind die ersten Worte, die sie sagen, sie kommen zu Jesus, eine Mensch, da steht nur Menschenmenge. Man weiß jetzt nicht, was für Menschen das sind, ob das Gelehrte sind oder nicht, aber am Schluss des Textes lesen wir, dass er in einer Synagoge gelehrt hat. Vers 30, doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Kurze Erklärung, warum das mit der Wüste und überhaupt so ist. Als das 2. Mose, Kapitel 16, das Volk Israel flüchtet aus der Gefangenschaft von Ägypten, wo es gefangen gehalten wird, und sie werden befreit von Gott und flüchten in die Wüste und sind in der Wüste unterwegs, Wüstenwanderung. 40 Jahre sind die ungefähr in der Wüste unterwegs. Und warum jetzt dieses Brot vom Himmel? Und dann irgendwann hat das Volk sich beschwert und hat gesagt, warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Da haben wir wenigstens Essen gehabt. Jetzt sind wir hier in der Wüste, wir haben nichts zu essen. Wollte Gott überhaupt, dass wir aus Ägypten fliehen? Jetzt sind wir hier in der Wüste und sterben. Gibt es Gott überhaupt noch? Das waren die Fragen, die das Volk Israel hatte. Und sie zweifelten daran, dass Gott überhaupt mit ihnen ist und sie versorgt. Und und Gott schickt dann auch das Manna vom Himmel. Entschuldigung, ich muss kurz den Dings. Genau, dann ist es so, dass in der ersten Abend, als Gott das sagt, hey, ich versorge euch, ich bin da, fallen lauter Wachtel vom Himmel, die die dann essen können. Und dann sagt er, jeden Morgen wird es Manna regnen. Also Brot wird es regnen. Jeden Morgen geht ihr quasi aus euren Zelten raus und dann liegt dort Brot. Ihr dürft das einsammeln und dann essen. Außer am 7. Tag wird es kein Brot geben, am Sabbat, sondern am 6. Tag wird quasi die doppelte Menge fallen. Also ein Zeichen, wo Brot vom Himmel geschickt wurde von Gott. Auch die Frage, kannst du mir das beweisen? Ja, steht in der Bibel. Aber das ist die, wo sie, die Israeliten gesehen haben, diesen Beweis. Da ist Gott, der versorgt uns. Der versorgt uns mit diesem Manna, mit diesem Brot vom Himmel. Und genau so ein Wunder wollten die Menschenmenge, wollten sie sehen. Sie wollten sehen, hey, damals Mose und das Volk Israel, da es kam Brot vom Himmel. Das war ein Beweis dafür, dass Gott mit ihnen ist, dass es Gott gibt. Wo ist dieses Brot vom Himmel? Wir wollen auch diesen Gottesbeweis haben. Wir wollen diesen Beweis haben, dass es dich wirklich gibt. Und Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Interessant, sie wollen einen Gottesbeweis haben. Sie wollen das Brot vom Himmel haben. Jesus antwortet ihnen, nicht Mose hat das Brot gegeben, sondern Gott. Und Gott wird das Brot vom Himmel schicken. Und dieses Brot wird der Welt das Leben geben. Und was macht die Menschenmenge? Sie sagt, gib uns von diesem Brot. Sie sagen quasi, Jesus, gib uns diesen Beweis dafür, dass es Gott wirklich gibt. Jesus, gib uns diesen Beweis, dass Gott uns versorgt. Jesus, gib uns dieses Brot, damit wir wissen, Gott ist da. Das wollen sie, ja. Worauf wartest du überhaupt noch, ja? Gib uns dieses Brot jetzt und vor allem sagen sie immer von diesem Brot. Und Jesus gibt ihnen auch den Beweis und er antwortet darauf mit, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Er steht quasi vor ihnen, die Menschenmenge sagt, gib uns von diesem Brot, immer von diesem Brot, gib uns diesen Gottesbeweis, gib uns diesen Beweis, dass Gott für uns ist und uns versorgt. Und Jesus steht da und sagt, ich bin das Brot. Alles, was ich gesagt habe, alles, was ich getan habe. Übrigens, die haben einen Tag vorher erst das Wunder gesehen, ja, dass Gott, dass Jesus 5000 Menschen zu essen gegeben hat, mehr als 5000 Menschen, durch 5 Brote und 2 Fische. Und dann stehen sie da und Jesus denkt sich, ich bin das Brot, ich bin der Beweis dafür, dass Gott für euch ist. Ich bin der Beweis dafür, dass es Gott gibt und ich bin der Beweis dafür, dass Gott euch versorgt. Jesus bringt nicht das Brot, sondern er ist das Brot, er ist selber das Brot, das vom Himmel kommt. Er ist der Beweis Gottes. Und er ist es, der Welt das Leben gibt. Was interessant ist, was ich am Anfang gesagt habe, warum diese Ich-Bin-Worte, ja, das ist ganz entscheidend, weil als Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, hat etwas bei den Israeliten geklingelt im Kopf. Sie haben direkt an etwas gedacht. Und zwar haben sie an den brennenden Dornenbusch gedacht, im Alten Testament, im 2. Buch Mose, wo auch Gott sich selber vorstellt. Und wenn irgendein Gott sich selber vorstellt, ist immer was Besonderes. Wenn wir in der Mythologie gucken oder in anderen Religionen, nie ist ein Gott da, der sich selber vorstellt, sondern die Menschen geben diesem Gott einen Namen. Ja, Ra, der Sonnengott, heißt eigentlich nur Sonne. Thor, der Donnergott, heißt eigentlich nur Donner. Und hier kommt ein Gott, der Mose begegnet und er stellt sich selber vor. Ja, er sagt selber, ich bin, der ich bin. Er kommt zu Mose und stellt sich selber vor. In 2. Mose habe ich das drauf. Genau, da sagt Mose dann, okay, Gott begegnet Mose und redet zu Mose. Und Mose sagt, hey, ich soll das Volk aus Ägypten befreien. Was soll ich ihnen denn sagen? Wer bist du denn? Und dann sagt Gott zu ihnen, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Im Griechischen, der Septuaginta, in der griechischen Form des Alten Testamentes, was 250 vor Christus geschrieben wurde, stehen die gleichen Worte, Ego, Imi. Hier, Ich Bin, der Ego, Imi hat mich zu euch gesandt. Und im Neuen Testament, Johannes 6, sagt der Ego, Imi, ho Artos, glaube ich, genau. Ich bin das Brot. Und dem Israeliten klingelt da was. Der stellt sich genauso vor wie Yahweh, der Gott Israels. Und das ist was Besonderes, ja. Ich benötige einen Beweis, dass Gott bei euch ist. Hier bin ich, sagt Jesus. Und vielleicht hast du selber schon mal so geredet zu Gott, wo bist du? Die Worte auch, schick mir ein Zeichen oder ein Wunder, irgendwas, damit ich weiß, dass es dich gibt oder dass du bei mir bist. Irgendein Zeichen, ein Wunder dafür, dass ich weiß, dass du mich versorgst und mich nicht vergessen hast. Hier sitzen jetzt Menschen, die schon jahrelang in Gemeinde oder Gottesdienste gehen, aber ich bin davon überzeugt und ich glaube, dass jeder von uns diesen Gedanken schon mal hatte. Wo er vielleicht gedacht hat, so, gibt es dich überhaupt, Gott? Gib mir mal ein Zeichen und ein Wunder dafür. Ich habe so viel Wissen in meinem Kopf, durch die Bibel, durch Predigten und alles, was ich so höre, aber gib mir mal ein Zeichen, dass es dich wirklich gibt. Ich glaube, das ist ein Verlangen, wenn man so die Israeliten, die Menschenmenge da hört, die einen Gottesbeweis haben wollen, ein bisschen kann man sich schon mit denen, ein bisschen fühlt man die schon. Und man merkt so, manchmal bin ich auch so, manchmal denke ich auch, gib mir doch mal so ein Zeichen. Oder wenn dann Wunder passieren, ja, vergessen wir sie oder wir überlegen, war das wirklich Gott? Und als unsere älteste Tochter Tabitha auf die Welt kam, hatte sie noch bevor sie auf die Welt kam, eine von den Ärzten ausgesprochene 0%ige Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu überleben. Ja, sie kam auch ohne Herzschlag auf die Welt und wurde wiederbelebt. Und genau, ihr seht sie heute hier rumlaufen, sie ist gesund. Und für Ärzte ist es immer so, da ist es halt einfach so. Für Ärzte, dann passiert das, vorher hast du ganz viele Gespräche, Chefärzte sitzen in deinem Zimmer und reden und Psychologen und alles. Und Herr Schmitz, Sie müssen sich überlegen, wie stellen Sie sich Ihre Familie vor? Genau. Und dann kommt dieses Kind auf die Welt und auch wenn, und Sie sehen dieses Kind und dann ist es einfach, ja, es kann auch mal anders passieren. Es geht auch mal anders, ist halt einfach so. Und für uns ist ein ganz klares Wunder, was da passiert ist, ja. Ein Kind, was eine 0%ige Wahrscheinlichkeit hatte. Und als es auf der Welt war und gelebt hatte, hatte sie eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt laufen kann, überhaupt reden kann. Und für uns ist das ein Wunder. Und für mich ist das, wenn ich mal an so Stellen komme, wo ich mir Gedanken mache und so Gedanken habe und überlege, gibt es Gott überhaupt? Oder versorgt mich Gott überhaupt? Und die Fragen habe ich sogar auch, Zweifel, wo ich manchmal denke so, gibt es Gott überhaupt? Ne? Und dann darf ich meine Tochter anschauen und wo Jesus durch meine Tochter zu mir spricht und sagt, hier ist das Brot, ich bin da. Ja, mich gibt's. Ich versorge dich, ich versorge euch. Ich habe ihr ein Wunder getan. Was ist dein Wunder? Was ist dein Wunder, dein Zeichen, dein Gottesbeweis für dich? Egal ob gesundheitliche Versorgung, wie jetzt so krass wie bei uns, vielleicht auch kleine Sachen, vielleicht eine finanzielle Versorgung, finanzielles Wunder. Vielleicht hast du Versöhnung in einer Beziehung erlebt, die du schon für tot erklärt hast. Das ist manchmal ein Wunder, dass Vergebung und Versöhnung in einer Beziehung passieren kann, die vielleicht schon seit Jahren kaputt ist. Oder es können auch kleine Dinge sein, eine unerwartete Rückzahlung von der Nebenkostenabrechnung, die genau deinen notwendigen Urlaub bezahlt, den du unbedingt brauchst als Familie. Oder ausgerechnet, in der Bibelschule war das immer ganz interessant. Wir hatten Schließfächer gehabt und auf einmal hat man einen Brief im Brieffach, der genau das Geld ist, was man eigentlich für was gebraucht hat. Natürlich hat das irgendein Mensch da reingelegt, ja. Aber trotzdem ist es ein Wunder auch, wo man Dinge nicht ausspricht, aber genau das passiert. Man bekommt finanzielle Unterstützung oder was auch immer ist. Auch, ne? Oder ein Sonnenaufgang ist ein Wunder, ein Vogelgezwitscher. Und das ist, glaube ich, das total Unterschätzte in unserer heutigen Zeit ist, dass wir Gott nicht mehr erkennen in der Schöpfung und in der Natur. Ein Vogelgezwitscher ist ein Wunder. Eine Biene, die an einer Blume Nektar sammelt, ist ein Wunder. Das ist Gott, ein Gottesbeweis. Ein Reh, was dem Wald entgegen oder dem Weg kreuzt, oder ein 100 Jahre alter Baum, der mit seinem prächtigen Baumkrone dir Schatten spendet. Und das sind ganz viele Momente, ganz viele Augenblicke, wo Gott dir sagen möchte, ich bin da. Mich gibt's. Ich habe das hier alles geschaffen. Ich sehe dich, ich versorge dich. Was ist dein Wunder? Und oft erleben wir oder wir gewöhnen uns auch so schnell an Dinge. Einmal an Schönheit der Natur, aber auch an Wunder gewöhnen wir uns. Ja, wir haben es einen Tag erlebt und am nächsten Tag wieder vergessen. Und das ist ganz interessant, wenn man die Psalme sich anschaut, das ist das Buch mit gesungenen Gebeten, mit Liedern, dann erkennen wir, es gibt auch Klagepsalme, wo quasi die Leute, die singen, die beklagen sich dann, hey, warum muss ich das erleben? Und das passiert auch. Ich sage nicht, dass alles happy-clappy ist. Durch unsere Tochter, wir mussten durch viele Arztbesuche hin, unsere andere Tochter hat es gar nicht geschafft auch. Also es heißt nicht, dass alles happy-clappy ist, aber wir dürfen Wunder erleben. Und das Volk Israel in den Klagepsalmen, die leiden natürlich auch und beklagen sich darüber, warum muss das passieren? Aber wenn ihr in die Klagepsalme schaut, alle Psalme enden immer, die lösen sich immer in Anbetung auf. Ja, sie lösen sich immer darauf, aber du bist der Gott, der uns aus Ägypten, aus der Gefangenschaft befreit hast. Du bist der Gott, der diese Welt geschaffen hat. Ja, es ist das Klagen da und Klagen löst sich immer in Lobpreis und Anbetung auf. Und das sind unsere Beweise an Gott, diese Blicke darauf, was hat Gott denn schon Gutes getan in deinem Leben auch. Es sind auch die kleinen Dinge, die Gott in deinem Leben tut, was ein Wunder sein kann, was wir zu schnell unterschätzen und zu schnell abwinken. Ja, es ist einfach nur Zufall jetzt. Das sind immer Augenblicke, wo Gott dir sagen möchte, ich bin da. Und der zweite Punkt, was Jesus bei den Israeliten auch kritisiert, ist, dass sie nur zu Jesus gekommen sind, um das Brot zu haben. Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Sie haben es nicht verstanden. Sie sind da hingekommen, weil sie nochmal Brot haben wollen, weil sie Hunger hatten. Deswegen sind sie zu Jesus gekommen. Sie sind aber nicht zu Jesus gekommen, um Jesus zu sehen, also um ihn zu haben, sondern nur eigentlich diese Brote, weil sie dieses Wunder gesehen haben. Und sie wollten nochmal ein Wunder sehen. Sie wollten nochmal, dass Jesus Brot schenkt. Gib uns immer davon, das ist auch der Wortlaut, deswegen sagen sie auch, gib uns immer davon, weil sie davon ausgehen, dass es Brot ist, was irdisches Brot ist, was meinen Hunger jetzt stillt. Und wenn ich morgen wieder Hunger habe, dann soll mir Jesus wieder dieses Brot geben, damit mein Hunger wieder gestillt ist. Aber Jesus sagt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Und Jesus hat es vorher gesagt, alles, was ich euch sage und euch auch tue, ihr versteht es nicht. Und auch diese Aussage verstehen sie nicht. Es ist Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Die Menschen versuchen, ein inneres Bedürfnis mit einer irdischen Lösung zu stillen. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck, Salbe auf den Tumor. Also ich tue etwas, was quasi nur den Schmerz lindert, aber nicht die Ursache behebt auch. Und so ist es bei den Israeliten, bei der Menschenmenge auch gewesen. Sie kommen dahin mit einem inneren Bedürfnis und versuchen es aber mit einer irdischen Lösung, also mit irdischem Brot zu stillen. Und ich finde es so schön, dass Jesus etwas gebraucht, was essentiell für das menschliche Leben ist. Nahrung, Essen. Jeder von uns muss essen. Jeder von euch hat heute Morgen hoffentlich schon was gegessen. Ja. Und wir haben einen Hunger in uns, den wir leider oft mit falschen Dingen versuchen zu stillen. Was vielleicht kurzfristig funktioniert. Aber wie Jesus sagt, kümmert euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern bemüht euch die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Wie oft versuchen wir, ein inneres Bedürfnis, welches unsere Seele betrifft, mit oberflächlichen, irdischen Dingen zu stillen, wo wir morgen wieder Hunger haben. Bedürfnis nach Liebe und Zugehörigkeit versuchen wir mit Social-Media-Bekanntschaften oder ständig wechselnden Partnern. Das Bedürfnis nach Sinn und Orientierung für unser Leben. Wofür lebe ich eigentlich? Versuchen wir uns abzulenken durch Arbeit, Serien, Videospiele. Für eine kurze Zeit das Leben stummschalten. Bedürfnis nach innerem Frieden. Versöhnt sein mit sich selbst. Wo wir Angst haben, uns mit uns selber auseinanderzusetzen. Und wir betäuben es durch Alkohol, durch Einkaufen, Konsum oder durch Essen. Das Bedürfnis nach Wert und Bedeutung. Versuchen wir mit Social Media Likes Anerkennung oder übermäßiger Leistungsorientierung zu stillen. Wir sind überarbeitet und gestresst oder wir sind unzufrieden. Das ist alles ein inneres Bedürfnis, das wir haben. Und wir flüchten in Alkohol oder Pornografie. Was ist dein inneres Bedürfnis, das du versuchst, mit irdischen Dingen zu stillen? Was ist dein inneres Bedürfnis, das du versuchst, mit irdischen Dingen zu stillen, was für kurzfristig auch funktioniert, aber es nicht die Ursache angreift? Und das ist so schön, dass Jesus sagt, in Vers 35 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Darauf antworten die Menschenmenge, gib uns immer davon, weil dann habe ich nie wieder Hunger und nie wieder Durst. Aber er meint was anderes. Er meint einen Hunger und einen Durst, der in uns drin ist, der für immer gestillt ist. Und Jesus benutzt, es gibt zwei Worte, ich muss gleich jetzt nochmal kurz zwei Worte im Griechischen für Leben. Weil auch das Brot des Lebens ist einmal Leben in Stand halten, wie es bei den Israeliten in der Wüste war, oder ist das Leben in Fülle. Das ist einmal der Bios, das Sinn des Lebens, sagt man quasi, also man sagt, benutzt das Wort Bios, was auch von Biologie kommt, die Lehre des Lebens, benutzt man eigentlich das Wort nur, um die harten Seiten oder die leidenden Seiten des Lebens zu beschreiben. Deswegen wird Bios auch benutzt, oder Bios für Vermögen. Also Geld, das ich habe, das ich mit Arbeit, was ja körperlich Leiden ist, was von harter Arbeit verdient habe. Also es ist eher die harte und die eher leidendere, schwere Seite des Lebens oder die vergänglichere Seite des Lebens. Und Zoe bedeutet, ist der Sinn des Lebens, ist eigentlich der wahre Sinn des Lebens mit all seinen positiven Merkmalen. Und ich finde, es ist so schön, weil eigentlich Bios ist eher so dieses irdische Leben, was wir haben, ist wie unser Körper funktioniert, ja, wie wir quasi, wir müssen essen, ja, ist die Lehre des Lebens, wie der funktioniert der Magen, wie verdauen wir Essen, Lirum Larum. Aber Zoe ist quasi das wahre, der wahre Sinn des Lebens, das Allumfassende. Es ist nicht nur der Leib, den wir haben, den wir instand halten müssen, ja, sondern es ist viel, 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 viel mehr. Es ist viel größer gesprochen. Es ist der wahre Sinn des Lebens, ist Zoe, alles, was wir sind. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du musst dir das nochmal neu bewusst machen. Diese inneren Bedürfnisse, die du hast, die du versuchst mit äußeren, irdischen Dingen zu stillen. Und es ist wie essentiell, wie Nahrung. Brot ist essentiell für unseren Bios, für unser Leben. Das irdische Leben ist Brot essentiell. Und Jesus benutzt dieses Bild vom Brot, ich bin das Brot, weil er selber von sich sagt, dass er so essentiell wichtig ist für das Zoe-Leben, also für das ewige Leben, für das Leben, was nicht nur hier mein Körper ist, sondern es viel größer gedacht ist und viel allumfassender ist. Aber genauso wie bei echtem Leben, genauso wie beim echten Leben, ist es auch beim echten Brot, beim Essen, musst du es selber essen. Also Jesus benutzt hier quasi das, du isst von mir, bedeutet quasi, du glaubst an mich. Und genauso wie du heute Morgen dein Brot hoffentlich selber gegessen hast, also kann ja auch nur sein in deinem Magen, wenn du Hunger hattest, genauso kann dieses Brot vom Himmel nur du selber essen. Niemand kann für dich dieses Brot essen. Niemand kann, ich kann auch nicht für meine Töchter essen, sondern sie müssen selber essen. Genauso ist das Brot vom Himmel, was das Leben Zoe hat, musst du selber essen. Es hat etwas mit dir zu tun, ganz persönlich. Du musst dieses Leben selber annehmen. Und in Vers 37, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier, bist zum ersten Mal hier, wurdest vielleicht eingeladen von einem Freund, mitgenommen, oder du bist hier aus reinem Interesse, aber das Brot des Lebens, Jesus, Gott im Allgemeinen, du hörst es vielleicht ab und zu in der Kirche, am Weihnachten, aber so richtig zu bedeuten, was es bedeutet, weißt du nicht. Es bedeutet, an den zu glauben, den Gott im Himmel auf die Erde geschickt hat, um der Welt Leben zu schenken. Und nicht das Bios-Leben, was wir hier leben, sondern ein Zoe-Leben, das voll Friede und Freude ist, was viel größer ist und viel mehr ist als unser irdisches Leben. Und vielleicht, als ich gerade eben die Bedürfnisse vorgelesen habe, die inneren Bedürfnisse, vielleicht hat da was bei dir geklingelt und du hast dich angesprochen gefühlt. Vielleicht bist du selber auf der Suche nach Liebe, Zugehörigkeit, Wertigkeit, Hoffnung, Sinn oder inneren Frieden. Und da möchte Gott dich einladen und er bietet dir dieses Brot an, das Leben bringt. Und bei dem Tod am Kreuz von Jesus geht es nicht nur darum, dass wir irgendwann in den Himmel kommen und wir müssen hier die Zeit noch irgendwie absitzen, dass wir endlich da hochkommen, sondern Reich Gottes fängt jetzt an. Hat dort am Kreuz, hat Reich Gottes angefangen und hat dieses Zoe angefangen. Und genau dieses Königreich kann, darf bei dir jetzt sein. Wir sind nicht hier irgendwie so ein Club, der jetzt leidet und irgendwie versucht, die Zeit irgendwie noch rumzukriegen, dass wir endlich da hochkommen. Das Leben, Zoe-Leben, voller innerer Friede und Sinnlichkeit und Hoffnung fängt hier auf der Erde jetzt an. Und jeder, der zu Jesus kommt, keiner wird abgewiesen. Ja, den werde ich nicht hinausweisen. Egal, wer du bist, woher du kommst, er wird dich nicht abweisen. Du musst nichts beweisen oder vorbringen. Er nimmt jeden auf, der zu ihm kommt. Und wir wollen jetzt einen Moment der Stille haben, eine Zeit der Stille. Wir wollen sitzen bleiben, wir wollen die Augen zumachen und dürft gerne auch in eine Gebetshaltung gehen. Und ich möchte, dass wir einen Moment der Stille haben und dass wir beten. Und ich möchte einmal beten zu dir, himmlischer Vater, ich danke dir dafür, für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du das Brot uns gegeben hast vom Himmel, was uns Leben gibt, so Leben in Fülle auch, das so viel mehr ist als dieses Leben hier auf der Erde. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du kennst das nicht und du weißt doch gar nicht mit dem Kreuz die ganze Botschaft überhaupt, da möchte ich sagen, dass Gott dort erwartet auf dich und er möchte eine Beziehung haben mit dir. Und ich möchte dich einladen, für den allerersten Schritt überhaupt mit diesem Gott in Begegnung zu kommen. Weil so wie Jesus das gesagt hat, keiner wird abgewiesen, egal was deine Geschichte ist, wo du herkommst. Ich sag dir, es gibt immer jemanden, der krasser ist und du wirst nicht hinausgewiesen. Du darfst so, wie du jetzt hier sitzt, heute Morgen, darfst du zu ihm kommen. Und ich will dich ermutigen, dass du deine Hand nach vorne strecken kannst, wie als würdest du einfach um Brot bitten. Und du darfst Gott bitten, dass er dir begegnet. Das ist der erste Schritt, dass er zu dir redet auch, dass er dir begegnen darf. Durch die Schöpfung, durch deine Beziehung, die du hast, durch deine Arbeit, vielleicht auch Gespräche, die du heute noch hier hast. Und dann kannst du ganz einfach die Worte sagen, himmlischer Vater, hier bin ich. Schenke mir dieses Brot des Lebens. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist schon ein Kind Gottes auch, aber du hast diese Fragen, die Zweifel, Gott, wo bist du? Gibt es dich überhaupt? Versorgst du mich überhaupt? Bei den inneren Bedürfnissen hat es bei dir geklingelt, Zugehörigkeit, da bin ich auf der Suche. Überarbeitet bin ich. Flucht in Alkohol, Pornografie, Ablenkung durch Videospiele, Serien. Kannst auch du die Hand nach vorne halten, wirklich das Bitten darum, um Brot des Lebens. Was dieses innere Bedürfnis, was, wonach sich deine Seele sehnt, auch wirklich gestillt wird. Auch. Was nur Jesus stillen kann. Er sagt, nur ich bin das essentielle Brot des Lebens, was diesen Hunger stillen kann auch. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Johannes 3, Vers 16. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Epheser 2, Vers 10. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Johannes 14, Vers 27. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. 1. Johannes 3, Vers 1. Das sind Worte, die Jesus selber gesagt hat oder die Paulus und Johannes gesagt haben. Über Gott, was Gott über dich sagt, was es für dich bedeutet und diesen inneren Hunger zu stillen. Und himmlischer Vater, ich bete für jeden heute Morgen hier. Ich bete, dass du ihm dieses Brot des Lebens gibst, was du versprochen hast. Und ich bete, dass es diesen inneren Hunger stillt. Und vielleicht auch, wo wir diese inneren Bedürfnisse auch nicht sehen und auch nicht erkennen, auch bitte ich, dass du uns darauf aufmerksam machst und diesen Hunger stillst in uns auch. Ich bete für Befreiung heute Morgen. Ich bete dafür, dass du Ketten zersprengst, wo vielleicht Menschen gefangen sind in ständiger Ablenkung von Arbeit, in diesem Zwang, leistungsorientiert zu arbeiten, in diesem Zwang auch durch Anerkennung zu suchen, wechselnde Partnerschaft. Ich bete für Befreiung auch darauf, wo Menschen hier sitzen, die heute Morgen nicht daran glauben, dass sie etwas wert sind. Diese Wertigkeit sprichst du, himmlischer Vater, diesen Menschen zu. Spät, wo du Ketten zersprengst, auch mit Videospielsucht, Pornografie, Alkoholsucht, Shoppingsucht und was alles gibt. Spät, dass du wirklich Menschen frei machst und dieses Bedürfnis, was sie versuchen zu stillen, was wir versuchen zu stillen, mit deinem himmlischen Brot zu stillen. Du bist der Heiler, du bist der Gott, der diese Ketten zersprengen kann und der sie auch zersprengt. Und ich bete, dass du Menschen freisetzt heute Morgen hier. Und dass du uns begegnest, auch heute in der Schöpfung, wo wir diesen Beweis haben dürfen. Du bist bei uns, du bist da, du versorgst uns, du liebst uns. Wir dürfen deine Kinder sein. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.